Jetzt sage ich es nochmal für die Aufnahme. Wir spielen jetzt das beliebte Spiel Wünsch dir was. Sie dürfen sich jetzt also Sachen wünschen für jetzt, für hier oder für Podcast-Folgen oder beides. Und keine Sorge, bei allem, was wir jetzt hier nicht besprechen, weil es zu speziell ist oder zu lange dauert oder sonst was, da gibt es nicht nur die Möglichkeit zu sagen, bitte reden Sie mit sich selber in Ihrem Büro für eine Podcast-Folge, sondern Sie können mich ja auch danach noch 2 Stunden lang löchern. Wir haben ja diesmal so eine Art Kummerkasten, wo ich rumsitze und wo Sie mich halt alles fragen können. Okay, los geht's. Unzerlegbar. Und das ist auch die Idee, die hinter diesem Begriff steckt, wenn man ihn in der Mathematik findet. Man findet manche Begriffe ja nicht nur in einem Teil der Mathematik, sondern in mehreren. Und bei Irreduzibilität denkt man immer an Unzerlegbarkeit im Sinne von, kann man nicht noch mehr sinnvoll in kleinere Stücke aufteilen. Das ist die Philosophie, die dahinter steckt. Und bei Polynomen heißt das, man kann das Polynom nicht auf interessante Weise als Produkt von Polynomen von kleinen Grad schreiben. Jetzt ist die Frage, was meine ich mit auf interessante Weise? Und da kann ich jetzt gleich ein Polynom aus Rx. Und ich schreibe jetzt mal zwei verschiedene Arten hin, das zu zerlegen in Polynome, die halt anders aussehen als das. Die eine Möglichkeit, ich nenne es mal P. Die eine Möglichkeit ist, P ist 2x plus 2, muss ich aufpassen, dass ich nicht verrechnen, mal x minus 1. Und die andere Zerlegung ist 2 mal x Quadrat minus 1. Ich gucke mal kurz, ob das stimmt. Die 2 könnte ich hier noch rausziehen, hätte ich 2 mal in Klammern x plus 1 mal x minus 1, ja, das ist alles dasselbe. Okay, was ist der Unterschied bei diesen beiden Zerlegungen? Wir gucken jetzt einfach mal nur so drauf und sagen, was wir sehen. Sie wollten was sagen.
Also bei dem ersten kann man ja schon die Nullstellen ablesen.
Zum Beispiel, genau. Was noch? Was sehen Sie noch? Wenn Sie mal auf die Gerade der beteiligten Polynome gucken, was fällt Ihnen da auf?
Ja? Beim ersten haben wir nur ein Polynom von Grad 1 und beim zweiten haben wir ein Polynom von Grad 2.
Und das andere?
Null.
Genau. Das sind so die wesentlichen Unterschiede. Da kann man Nullstellen ablesen, da ja, vielleicht auch. Vielleicht nicht so schnell, je nachdem, wie gut man so hinguckt. Der wesentliche Unterschied für das Thema Irreduzibilität ist der andere. Da oben kommen zwei Polynome vom Grad 1 vor und da unten kommt ein Polynom vom Grad 0 vor und ein Polynom vom Grad 2. Und das ursprüngliche Polynom hatte auch Grad 2. Über Körpern und Vorsicht, Warnhinweis, in der Algebra gucken wir uns das genauer an und über Ringen, die keine Körper sind, gibt es noch andere Kriterien. Aber hier für diese Vorlesung würde ich sagen, bei Polynomen, die wir über Körpern betrachten, sind die interessanten Zerlegungen die, bei denen die Gerade der beteiligten Polynome kleiner werden. Das heißt, so eine Zerlegung wie hier unten, die ist für uns nicht interessant. Das Polynom, das wir da rausgezogen haben sozusagen, hat immer noch den gleichen Grad wie das Polynom P, mit dem wir angefangen haben. Da haben wir nichts gewonnen. Wir wollen bei so einer Zerlegung Polynome von kleinerem Grad bekommen. Hier oben funktioniert das, hier unten nicht. Was hat das jetzt mit dem Thema Irreduzibilität zu tun? So wie ich Irreduzibilität für diese Vorlesung definiert habe, heißt es ja, das Polynom soll mindestens Grad 1 haben und es soll keine Möglichkeit geben, das Polynom als Produkt von Polynomen zu schreiben, die beide kleineren Grad haben. Die einzige Art, wie man es zerlegen kann, ist, dass eins der beteiligten Polynome Grad 0 hat. Das heißt, das andere hat den gleichen Grad wie das Ursprungspolynom, die Gerade sind nicht beide klein. Das empfinde ich dann als uninteressant. Das ist nämlich so wie hier unten. Interessant ist das. Und ein Polynom, das eine solche Zerlegung zulässt, wo die beteiligten Faktoren echt kleineren Grad haben, und zwar alle, wenn eine solche Zerlegung möglich ist, dann ist das Polynom eben gerade nicht irreduzibel. Es ist zerlegbar. Das heißt, das Polynom, mit dem wir angefangen haben, ist nicht irreduzibel in Rx und das sehen wir hier oben. An der Zerlegung hier unten sehen wir das nicht. Hilft das ein bisschen weiter? Wer hat die Frage gestellt? Hat Ihnen das weitergeholfen?
Ja.
Brauchen Sie noch mehr?
Nee.
Was brauchen Sie vielleicht noch?
Sehen Sie die Zerlegung oder
ja.
Steckt da unten? Also das sehen Sie einfach.
Ja.
Gut.
Und ich sehe das oft, aber nicht immer. Überhaupt nicht immer. Hier ist ein Beispiel für etwas, was ich mal als Übungsaufgabe hatte als Studentin und was ich auch nicht sofort gesehen habe. X zu 4 plus 1. Das ist ein schönes, reelles Polynom, sogar ganzzahlig. Und das sieht echt irreduzibel aus. Ist es aber nicht.
Minus E.
Nee, nicht E. Nee, wir sind in Rx. Man kann das in Rx zerlegen. Da braucht man nur Wurzel 2, da braucht man nicht I. I funktioniert auch, aber ich wollte jetzt ja über den gleichen Körper bleiben. Sieht jemand eine Zerlegung in Rx? Danke für den Hinweis mit I. Aber tatsächlich sollte ich damals in meiner Übungsaufgabe über den gleichen Körper das zerlegen und das habe ich zuerst nicht gesehen. Und der Trick ist irgendwie sowas wie, ich hoffe, ich kann das jetzt noch aus dem Kopf. Ich glaube, es sei x² plus Wurzel 2, x plus 1 und x² minus Wurzel 2. Ich glaube, das war's. Diese beiden ergeben als Produkt das. Und das sieht man erstmal nicht. Und vor allem sieht man keine Nullstellen. Denn man hat ja irgendwie im Kopf diesen Zusammenhang zwischen Irreduzibilität und Nullstellen. Und wenn der Grad klein genug ist, geht das auch. Bei Grad 2 und 3 kann man solche Sachen machen, bei Grad 4 halt nicht mehr. Und ja, also ich musste damals knobeln. Ich kann verstehen, wenn Sie Zerlegung nicht sofort sehen. Deswegen habe ich auch in Prüfungen zum Beispiel sehr viel Verständnis, wenn da so ein Polynom steht und Sie erstmal nicht sofort auf alle Nullstellen kommen, sondern Sie einen Moment brauchen. Es gibt ein paar Tricks. Zum Beispiel kann man aufs Absolutglied gucken und auf die ganzzahligen Teiler davon und kann dann gucken, also wenn es ganzzahlige Nullstellen gibt, dann muss man die da sehen. Das heißt, das versuche ich immer als erstes. Und auf die Art und Weise sehe ich sehr viele Zerlegungen sehr schnell bei Polynomen, bei denen ich glaube, dass sie gutartig sind. Das mache ich nicht bei Polynomen, die mir irgendjemand irgendwie hinwirft. Ich muss dann schon glauben, dass die Person einigermaßen freundlich ist und das Polynom einigermaßen nicht. Und dann. Kriegt ihr das weiter?
Ja, alles super.
Haben noch andere Leute Fragen zum Thema irreduzible Polynome? Genau, dieses Ding ist nicht irreduzibel delta x. Und das sieht man aber nicht an dieser Zerlegung hier unten. Man sieht es an der hier, denn da sind zwei Polynome beteiligt vom Grad 1. Und Grad 1 ist halt kleiner als Grad 2, keins der beiden hat Grad 0. Deswegen. Und beide Polynome liegen in Rx, das ist auch wichtig. Denn man kann manchmal Zerlegungen finden über größeren Körpern. Wir hatten gerade das Beispiel, wenn man in C arbeitet, findet man bessere Mehrzerlegungen und die zählen aber nicht. Zählen nur Zerlegungen, die über den gleichen Körper sind. Ja, wenn Sie spannend finden, warum in den komplexen Zahlen so viele Sachen so gut funktionieren, dann müssen Sie in einem Jahr in eine Folge von Galois-Theorie kommen. Galois-Theorie hat nur mit Nullstellen von Polynomen zu tun. Da erlebt man eine klassische mathematische Fragestellung, die ist zig Jahre alt und die Geburtsstunde der Gruppentheorie. Das ist alles ganz toll. Sie haben eine Frage.
Wenn man x Quadrat x 4 plus 1 und man hat es jetzt mit dem Wert von qx.
Dann funktioniert diese Zerlegung nicht.
Ja, dann wäre es irreduzibel x hoch 4 plus 1.
Ich glaube schon, weil ich nämlich glaube, dass alle Nullstellen, die man in C. Ah ne, Moment, wir arbeiten hier nicht mit Nullstellen. Ich gucke jetzt gerade. Also in C kann ich es komplett faktorisieren, in 4 Polynomen von Grad 1. Und dann kann ich also sehen, was die Faktoren sind, die man von anderen Grad basteln kann. Und die einzige Zerlegung, wo kein Polynom von Grad 1 vorkommt, wo man also keine Nullstelle sieht, ist diese. Und da reelle Zahlen als Koeffizienten vorkommen, gibt es keine in Qx. Das heißt, in Qx ist es irreduzibel. Und das zu beweisen, erfordert aber tatsächlich mehr Mathematik, als wir bisher haben. Denn dafür braucht man solche Sachen wie eine Eindeutigkeit der Zerlegung. Das haben wir zwar in dieser Vorlesung hingeschrieben, aber ich habe den Beweis ja nicht gemacht, sondern habe das nur als Podcast-Folge erklärt, was da alles so passiert. Aber das entwickeln wir alles nochmal sorgfältig in der Algebra-Vorlesung. Und dann verstehen wir auch noch besser, was das, was ich da in der Vorlesung erzählt habe, in diesem Satz, eigentlich mathematisch bedeutet. Denn in der linearen Algebra benutzen wir das auf eine Art und Weise, die uns nicht das volle Wunder klar macht, sondern wir benutzen das einfach nur als Hilfsmittel. Danke, das war eine sehr gute Rückfrage. Noch mehr? Ich freue mich schon so auf die Algebra.
Ich auch.
Das ist halt noch recht lange.
Oh, nein.
Erstmal müssen wir da alle hinkommen. Tatsächlich traue ich das aber sehr vielen von Ihnen zu. Wir sind ein Jahrgang mit sehr viel Biss und einer sehr guten Einstellung. Ich habe dann mal einen großen Hörsaal für die Algebra im Wintersemester beantragt. Okay, reden wir jetzt kurz über die Lieblingsabbildung, weil das ist auch was, das wir nur ein paar Minuten brauchen. Wer erklärt nochmal, wie es funktioniert mit den Geraden und den Ungeraden von unter 10? Kann das jemand nochmal in eigenen Worten wiedergeben? Damit also den N aus N. Und wir haben die Menge m der Zahlen von 1 bis n. Und die symmetrische Gruppe Sn ist einfach die Menge aller Permutationen von m. In der Prüfung würde ich jetzt noch fragen, was ist eigentlich die Permutation von m? Und dann würde ich erwarten, dass Sie sagen, das ist die bijektive Abbildung der Menge m in sich selbst. So, und dann bin ich sehr zufrieden. Dann frage ich vielleicht noch, naja, symmetrische Gruppe heißt ja Gruppe, womit wird das denn eine Gruppe? Und dann sagen Sie mit der Hintereinanderausführung von Abbildungen und dann freuen wir uns. Okay. Der Witz dabei ist die Permutation, dass man da kanonische Schreibweisen für hat. Die eine kanonische Schreibweise ist die, dass rennfremde, paarweise rennfremde Zügel zerlegt, was die Abbildung tut. Und die andere kanonische Schreibweise war die, dass man die Permutation schreibt als Hintereinanderausführung von ganz vielen Transpositionen, also immer von Vertauschen. Und ganz am Ende der Vorlesung machen wir uns auch noch klar, warum das alles so funktioniert. Aber in dem Moment, an der Stelle in der Vorlesung, dachte ich mir, nee, das wollen wir jetzt wissen, wir wollen damit arbeiten, wir beweisen es später. Das heißt, für den Moment wissen wir noch nicht, warum das so ist, aber wir wissen, dass es so ist. Und ich habe dann auch noch dazu gesagt, dass in dem Moment, wo man eine Permutation in die Hand nimmt und die festhält, man zwar verschiedene Möglichkeiten finden kann, die als Hintereinanderausführung von Transpositionen zu schreiben, aber bei jeder dieser Darstellungen wird die Anzahl immer entweder gerade oder ungerade sein von Permutationen, also von zwei Zyklen, die man braucht. Und auch da steckt wieder was dahinter, auch das muss man sich wieder überlegen, das ist nicht klar. Aber wenn man das erstmal so hinnimmt, dann weiß man, dass man jetzt jeder Permutation zuweisen kann, brauche ich gerade viel oder brauche ich ungerade viel. Und das macht eine Permutation gerade oder ungerade. Und wir haben uns in der Vorlesung Beispiele angeguckt, zum Beispiel haben wir gesehen, wenn wir Zyklen haben, sowas wie 1, 2, 3, dann gibt es so eine kanonische Schreibweise als Produkt von Transpositionen. Dieses Ding kann ich zum Beispiel schreiben als 1, 2, 1, 2. Und ich mache jetzt nicht immer die Hintereinanderausführungszeichen dazwischen. Das heißt, wie viele Transpositionen habe ich jetzt gebraucht, um diesen Zyklus hinzuschreiben? Nur mit Vertauschen 2 Stück. Und das ist eine gerade Zahl. Und deswegen ist das hier eine gerade Permutation. Und das Signum ist 1. Das war die Idee. Gerade Permutation heißt Signum 1, ungerade heißt Signum minus 1. Und wenn Sie eine Eselsbrücke haben wollen, wie man sich das merken kann, dann ist mein Vorschlag, dass Sie sich merken, minus 1 hoch Anzahl der benötigten Transpositionen. Das ist eine Eselsbrücke. Wenn Sie jetzt also hier das Signum ausrechnen wollen, dann nehmen Sie minus 1 hoch diese Anzahl. 1, 2, dann steht da minus 1 hoch 2, das ist 1, also ist das Signum 1. Okay, was brauchen Sie noch? Brauchen Sie noch mehr Beispiele? Noch mehr Erläuterung von Punkten? Was brauchen Sie? Sagen Sie.
Mehr Beispiele.
Okay. 1, 4, 5, 7, 8, 3. So. Ist schon ein Zyklus, deswegen kann ich wieder diese Bildungsvorschrift anwenden, wie man einen Zyklus aus Transposition bastelt. Da ist eine mögliche Darstellung immer die, dass man, so wie hier oben, das aus Transposition strickt, wo man immer mit dem ersten anfängt und die anderen so durchläuft. 1, 4, 1, 5, 1, 7, 1, 8, 1, 3. Wie viele habe ich da jetzt gebraucht? 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, das Signum ist hier minus 1. Hier oben war es 1. Und wieder einfach minus 1 hoch Anzahl der benötigten, denn minus 1 hoch 5 ist. Jetzt nehmen wir mal eine, die nicht nur so 1 hoch 5 ist, sondern die aus mehreren besteht. Dabei setze ich jetzt immer schon voraus, dass wir die Permutation gegeben haben als Produktelement von der Zyklen. Theoretisch können wir die auch anders gegeben haben, nämlich als eine Abbildungsvorschrift mit Pfeilen. Aber das haben wir in der Vorlesung sogar einmal gemacht. So mit einem großen Bild, und dann haben wir gesehen, man kriegt diese Zyklen einfach mit der Hand raus, indem man das so hinschreibt. Hier ist also noch ein Beispiel. 2, 5, 4, Stern, 1, 3. Oh ja, was ist denn da was Großes? Stern, 2, 7, 6. Das ist jetzt keine Darstellung mit elementfremden Zyklen. Das heißt, wir müssen erst noch diese Darstellung mit elementfremden Zyklen hinschreiben, bevor wir das dann so zerlegen können. Das sind jetzt 2 Schritte. Okay, das ist lustiger. Also, wir rechnen erstmal aus, wie man das mit den Zyklen macht. Ich fange mal mit der kleinsten Zahl an und die kleinste Zahl hier ist die 1. Das heißt, ich fange an zu gucken, was macht diese Permutation mit der 1. Okay, hier passiert mit der 1 gar nichts. Hier wird 1 auf 3 abgebildet. Jetzt merke ich mir die 3. Hier passiert mit der 3 gar nichts, das heißt insgesamt wird 1 auf 3 abgebildet. Soweit okay? Jetzt gucke ich als nächstes, was mit der 3 passiert, denn ich bin ja gerade gedanklich in dieser Zyklendarstellung. Das heißt, ich gucke jetzt, was passiert mit 3. Die 2 ist mir erstmal egal, die kommt später. 3. Hier passiert mit der 3 gar nichts. Hier geht die 3 auf die 1 und mit der 1 passiert hier gar nichts. Das heißt, insgesamt tauschen die beiden einfach und ich bin schon fertig. Mit diesem Teil der Abbildung noch nicht mit allem, denn die anderen Zahlen sind ja auch noch da. Als nächstes nehme ich mir jetzt also die 2. Wohin geht die 2? Auf die 5. Dann passiert nichts, es passiert nichts, es passiert nichts, es passiert nichts, es passiert nichts. Denn 5 wird danach ja nicht mehr angefasst. Also geht 2 auf die 5. Okay, was passiert mit der 5? 5 geht auf 4. Mit der 4 passiert nichts, 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 nichts. Okay, das war nicht so spannend. Was passiert mit der 4? 4 geht auf 2, denn das ist die Schreibweise der Zyklen. Die letzte Zahl geht auf die erste. Okay. 4 geht auf 2. Hier passiert der 2 nichts. Oh, hier passiert was. Die 2 geht jetzt weiter auf die 7. Das heißt, die 4 geht insgesamt auf die 7. Auf die 7. Nix, nix, auf die 6. Jetzt kommt die 6 dran. Nix, nix, auf die 2. Das heißt, wir können die zumachen, denn dann geht die 6 auf die 2. Nach unserer Zyklenschreibung. So machen wir es. Jetzt haben wir eine Zerlegung gefunden in den Elementen von den Zyklen. Das ist also schon besser als die erste Schreibweise. Und aus dieser Schreibweise können wir jetzt eine Transposition basteln. Das ist schon eine Transposition, da mache ich also gar nichts. Und hier wende ich den Trick an von vorher. 2, 5, 2, 4, 2, 7, 2, 6. Wie viel habe ich insgesamt gebraucht? 1, 2, 3, 4, 5, das sind nur 2. Das jetzt schon irgendwie sehen können? Naja, hier vielleicht. Wenn ich gut bin und schon Übung habe, dann sehe ich, dass dieses Ding Signum minus 1 hat und dass dieses Ding Signum 1 hat und das Produkt hat also Signum minus 1, denn Signum verträgt sich miteinander Mausführung. Das hätte ich sehen können. Hier oben hätte ich lieber besser nichts gesehen, denn da macht man Fehler. Bei diesen Darstellungen, wo da noch Elemente rumlaufen an mehreren Zyklen, da ist die Gefahr zu groß, dass man Fehler macht. Da kann man den Zykluntyp noch nicht sehen und dementsprechend auch das Signum. Also lieber immer erstmal das machen und dann kann man das. Alternativ, Sie hätten die erste Darstellung nehmen können und hätten dann die beteiligten Sachen in Transposition zerlegen können. Da wäre das Gleiche rausgekommen. Nicht unbedingt die gleichen Transpositionen, aber die gleiche Anzahl in Bezug auf gerade oder ungerade. Wir können das ja zum Spaß mal machen. Das ist 2, 5, 2, 4. Dann kommt 1, 3. Und dann kommt 2, 7, 2, 6. Sie sehen, das ist eine völlig andere Schreibweise als die hier unten. Es ist die gleiche Permutation und in beiden Fällen brauchen wir eine ungerade Anzahl an Transpositionen.
Ist es genug? Dass es dann immer das gleiche rauskommt?
Naja, sonst wäre das Signum ja nicht positiv. Und die Frage ist einfach immer, was macht man lieber? Braucht man das gleich nochmal? Dann ist es sinnvoll, das zwischendurch auszurechnen. Braucht man in dem Moment nur andere Informationen, dann kann das. Na dann.
Das wäre das halt jetzt.
Genau. Ach, es gibt so viele Tricks beim Rechnen. Kommt auch alles nochmal wieder. Haben Sie noch Fragen? Okay, dann reden wir jetzt über eine. Hier ist ein Vorschlag. Ich nehme irgendeine Matrix und fange einfach an zu rechnen und schaue immer in Ihren Gesicht an. Sie unterbrechen mich bitte immer dann, wenn Sie sagen, ah, Moment, genau das war meine Frage, das brauche ich jetzt nochmal nach. Klingt das nach einem Plan? Denn irgendwie merkt man ja erst, wo es klemmt, wenn man so dabei ist. Und wenn Sie generell was über Eigenwerte und Eigenvektoren und so wissen wollen, dann ist vielleicht so ein Beispiel, an dem man das nochmal macht, am besten, oder? Wenn jemand noch eine sehr theoretische Frage hat, ist jetzt der Moment, sie zu stellen. Okay, übrigens, im 5. Stock, da wo dann wieder die ganzen Aufgaben rumliegen, da liegt haufenweise Zeug zu Eigenwerten. Unter anderem auch Matrix-Sudokus zu Eigenwerten. Eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Okay. Ich habe eine Matrix mitgebracht. bei der ich denke, dass sie sich eignet.
Der nächste Eintrag, denn beim Laplacian Entwicklungssatz, da wechselt ja immer so das Vorzeichen, wenn man da lang geht.
angeht. Moment, ich sehe sie. Also, minus 1 mal der Eintrag, der hier steht, mal Streichmatrix, die dazu gehört. Da streiche ich die erste Zeile und die mittlere Spalte und bekomme dann diese vier Einträge, die da drüben stehen. Dann höre ich auf, denn da steht eine 0, da kommt nichts mehr. 0 mal irgendwas ist 0. So, und jetzt kommt so eine Frage. Die 0?
Nee, ich hatte mit dem Minus, ich hatte die Vorzeichen nicht gewechselt.
Ah. Übrigens auch einer der häufigsten Fehler, die in der Prüfung passieren. Der eine Fehler, der immer passiert, ist, dass die Leute vergessen, Determinante zu sagen und dann anfangen, Matrizen auszurechnen. Und der zweithäufigste Fehler ist, dass Leute hier mit den Vorzeichen nicht klarkommen oder beim Ausrechnen Determinanten mit den Vorzeichen nicht klarkommen. Rechnen wir weiter. Das brauchen wir nicht mehr, das waren Hilfsmittel. X minus 1 mal, was haben wir hier? X Quadrat minus 1. Und was haben wir unten? Minus einmal, was ist dieses Zeug? Minus 2x plus 2. Ich brauche, glaube ich, noch einen Zwischenschritt, sonst sehe ich es noch nicht. X minus 1 mal x Quadrat minus 1. Jetzt würde ich hier gerne das Vorzeichen wechseln. Ich würde gerne schreiben plus 2x minus 2, das kann ich aber schreiben als 2 mal x minus 1 in Klammern. Und jetzt fasse ich das zusammen. Jetzt habe ich nämlich einmal x minus 1 hier und einmal hier. Und dann klammere ich das aus und bekomme x minus 1 mal x Quadrat minus 1 plus 2, also plus, das ist mein Polynom. Ja.
Hätte man vorher jetzt eine Terminante da oben auch mit dem Haus und dann zu fassen?
Klar. Sie können machen, was Sie wollen. Es ist halt so, in dem Moment, wo das X drin steht, werden die Rechnungen da häufig unschön. Und deswegen bietet sich da dann häufig das nicht mehr so an, mit auf eine Dreiecksmatrix kommen. Das. Aber wenn man eine Dreiecksmatrix hat und manchmal hat man das Glück, dass man eine Abbildungsmatrix kriegt, weil wir dann hier eine Dreiecksmatrix rauskommen, dann kann man sofort ablesen. Häufig ist gerade bei dieser Größe Sarü eine gute Idee. Bitte nicht bei 4 kreuz 4 Matrizen versuchen, klappt nicht, ist falsch. Manchmal an Testing-Matrizen. Ja, also einfach gucken, was ist jetzt das probate Mittel und wo fühlen Sie sich gut? Am Ende müssen Sie es ja rechnen und das heißt, es ist wichtig, dass Sie sich mit der Methode sicher fühlen, die Sie sich da ausgesucht haben. Bei mir ist irgendwie so drin, dass ich Laplace mache, wenn mir nichts Besseres einfällt. Und mich stört nicht, wenn dann erstmal komisches Zeug dasteht, weil ich darauf vertraue, dass ich es am Ende irgendwie sehe und zusammenfassen kann. Was sehen wir denn hier? Der nächste Schritt wäre, dass wir überhaupt mal an Eigenwerten suchen. An der Matrix haben wir so gar nichts gesehen, die war komplett uninformativ. Aber im Polynom können wir jetzt was ablesen. Was für einen Eigenwert sehen wir? Oder was für Eigenwerte? Ja?
1 und minus 1.
Minus 1, echt?
Achso, nee, nur 1.
Erstmal nur 1. Genau, wir arbeiten jetzt über Q. Da ist minus 1 okay. Oder 1. Ich sehe auch nur 1 erstmal. Über R würde sich nichts ändern. Über C ändert sich was. Was für weitere Eigenwerte sehen wir über C?
Hier ist minus I.
Genau, das heißt, hier ist es wirklich mal ein Unterschied. Und das wäre jetzt lustig, um die Übung für Fortgeschrittene sich zu überlegen, was passiert, wenn man auf einmal mit komplexen Zahlen rechnet. Wenn Sie wollen, setzen Sie mich am Wochenende hin und machen das und machen eine Podcast-Folge. Oder Sie machen erstmal selber und dann reden wir drüber, wo das vielleicht schwierig ist, damit zu rechnen. Für den Moment könnte man auch sagen, naja, ich sehe halt weniger Eigenwerte, als ich erwartet habe, aber einen habe ich und das ist doch auch erstmal okay. Man kann ja auch einfach mit der 1 losrechnen, oder? Das Verfahren sagt ja nichts darüber, wie viele wir da finden. Das Verfahren sagt nur, nimm die, die du siehst und mach dann damit irgendwas. Also, suchen wir jetzt mal den Eigenraum in V, V ist gut, 3. Was sagt das Verfahren in der Vorlesung? Eigenraum ausrechnen ist dasselbe wie Kern von irgendeiner Abbildung ausrechnen. Führt irgendwie zu dem linearen Gleichungssystem. Okay, wir überlegen uns gleich mal eine Abkürzung.
Wenn wir jetzt mehr als eine Nullstelle hätten, dann müssen wir jeden Eigenraum ausrechnen für jede Nullstelle. Okay.
Je nachdem, was gefragt ist. Wenn die Aufgabenstellung sowas ist wie berechnen Sie das Spektrum und alle Eigenräume, dann müsste man alles durchgehen und je nach Matrix, je nach Größe, kann das dann viel Arbeit sein. Wir lernen im Laufe der Vorlesung haufenweise Tricks kennen, wie man sich da ganz viel Arbeit sparen kann, indem man ein bisschen nachdenkt, bevor man anfängt zu rechnen. Und es ist wichtig, den Körper zu berücksichtigen, denn hier, und ich glaube, ich habe auch Workshop-Aufgaben dazu auf den bunten Karten, hier spielt wirklich mal der Körper eine Rolle. Und sowas ist in der Prüfung natürlich ganz toll. Also wenn dann da so sofort kommt, ja, über R sehe ich nur den einen Wert und über C sehe ich aber auch noch die und die, dann freue ich mich natürlich. Ist der Tag gerettet. Tatsächlich, wir machen das mal kurz. Wenn wir über C arbeiten, dann haben wir vorhin gesagt, die Eigenwerte sind 1, I und minus. Kann da jetzt jemand bitte nochmal für uns einen Schritt weiterdenken und sich klar machen oder uns klar machen, was dieses Spektrum für diese Abbildung bedeutet? Jetzt ist es auch nicht auf einmal nicht mehr nur ein Eigenwert, sondern drei. Drei verschiedene. Was kann man machen? Ja, da halten wir die, trauen Sie sich ruhig.
Dass am Ende diagonalisierbar ist, weil wir aus den Eigenwerten eine Basis erstellen können.
Genau.
Aus den Eigenvektoren, die sich aus den Eigenwerten ergeben, können wir eine Basis erstellen.
Also, was tun wir? Wir schnappen uns einen Eigenvektor für die 1. Es gibt einen, denn 1 ist ein Eigenvektor. Wir schnappen uns einen Eigenvektor für i. Es gibt einen, denn i ist ein Eigenvektor. Über c wollen wir. Wir schnappen uns einen Eigenvektor zu minus i. Es gibt einen, denn minus i ist ein Eigenwert. Jetzt haben wir jetzt also diese drei Vektoren und irgend so ein Lemma aus der Vorlesung sagt uns, dass die jetzt eine linear unabhängige Menge bilden, denn sie kommen von verschiedenen Eigenwerten her. Dann haben wir also in diesem Vektorraum der Dimension 3 eine dreielementige Menge gefunden, die linear unabhängig ist. Das muss eine Basis sein. Und es ist eine Basis des Eigenvektors. Besser geht's nicht. Das heißt, über C ist diese Abbildung diagonalisierbar. Über R ist leider weit davon entfernt, denn wir finden ja noch nicht mal genug Eigenwerte. Das ist dann halt ein bisschen schade. Okay. Soll das nicht davon abhalten, zu gucken, was wir sagen können? Es gibt jetzt verschiedene Fragen, die man sich stellen kann oder die ich stellen könnte im Kontext einer Klausuraufgabe oder im Kontext einer mündlichen Prüfung. Möglichkeit 1. Vielleicht interessiert mich nur das Spektrum und ich wünsche mir, dass Sie hinschreiben, hier ist das Spektrum nur die einelementige Menge, die 1 enthält. Zusatz, wenn wir über C gearbeitet hätten, dann hätten wir auch noch das und das und dann freue ich mich. Okay, Möglichkeit 2. Ich sage sowas wie, geben Sie für jeden Eigenwert einen Eigenvektor an. Dann müssten wir jetzt also einen Eigenvektor finden. Es könnte auch sein, dass ich sage, bitte geben Sie eine Basis für den Eigenraum an. Vielleicht frage ich auch, was ist die Dimension des dazugehörigen Eigenraums? Das sind unterschiedliche Fragen und an die kann man unterschiedlich rangehen. Denn je nachdem, was die Frage ist, kann es sein, dass man das mit Theorie und fast ohne Rechnung beantworten kann. Dafür müssen wir jetzt ein bisschen überlegen, wie können wir die Theorie, die wir schon haben, ausnutzen, um da ranzugehen? Und das ist jetzt ein Vorschlag, wir müssen das nicht so machen. Anders. Sie kriegen zwei Möglichkeiten zur Auswahl. Möglichkeit 1, wir rechnen jetzt nochmal zu Fuß, so wie heute in der Vorlesung beim ersten Eigenwert im Beispiel. Möglichkeit 2, wir gucken uns zusammen einen Trick an. Und eine ausführliche Erläuterung dieses Tricks gibt es dann nochmal in einer Podcast-Folge. Tatsächlich habe ich sogar in einer schon so ein bisschen gespoilert. Aber es gibt auf jeden Fall nochmal eine, wo das ausführlicher kommt. Das wäre dann die Fortsetzung von dem, was wir im zweiten Teil des Beispiels gesehen haben. Vielleicht erinnern Sie sich, beim ersten haben wir so komplett zu Fuß gerechnet. Beim zweiten war es schon ein bisschen clever, so mit dem Gleichungssystem. Und das kann man tatsächlich noch ein bisschen besser machen. Wer möchte es nochmal zu Fuß rechnen? Wer möchte einen Trick sehen? Okay, Tricks sind okay, solange wir wissen, warum sie funktionieren und solange wir begründen können, dass sie funktionieren. Richtig? Okay. Und aus der basteln wir uns jetzt eine Abbildungsmatrix für diesen Kameraden hier. Und dann arbeiten wir damit weiter. Ich nenne die mal Ampel. Da benutzen wir die ICE-Verbindung. Matrizen und Homomorphismen sind miteinander verbunden durch einen Vektorraum-Isomorphismus und die Strukturen, die wir da auf beiden Seiten hatten, die übertragen werden, waren die Addition von Abbildungen bzw. von Homomorphismen und die Skalarmultiplikation von Abbildungen bzw. Homomorphismen. Und genau das sehen wir hier. Das ist einfach nochmal eine total coole Anwendung des ICE-Satzes. Hier haben wir Abbildung minus Skalarmultipliziert mit 1 eine Abbildung. Oder anders gesagt, das plus minus einmal die identische Abbildung. Dafür können wir eine Abbildungsmatrix hinschreiben, denn wir können dafür eine Abbildungsmatrix hinschreiben und dafür und wir können mit Matrizen rechnen. Der Witz ist also jetzt, wir nehmen hier die Abbildungsmatrix A, wir nehmen hier die Abbildungsmatrix Einheitsmatrix und rechnen einfach A minus diese Matrix. Und schwupp haben wir eine Abbildungsmatrix für diese Abbildung. Und das ist die ICE-Verbindung. Magie, das habe ich mir nicht ausgedacht, das ist das, was wir schon kennen aus der Vorlesung. Es ist einfach nur angewandt an einer Stelle, wo wir es vielleicht nicht erwartet hätten. A0, unsere Abbildungsmatrix, die sich jetzt immer noch auf die gleiche Basis bezieht wie A, das heißt, wir wissen nicht welche, ist jetzt A minus die Einheitsmatrix, die 3. Das kann ich hinschreiben. A steht da oben noch. A minus Einheitsmatrix. Aus der 1 da oben links wird eine 0, denn 1 minus 1 ist 0. Minus 1 bleibt, 0 bleibt, 2 bleibt. Anstelle der 0 kommt eine minus 1, die 1 bleibt, minus 2 bleibt, 1 bleibt und anstelle der 0 in der Ecke tritt wieder eine minus 1. Ich habe jetzt immer nur auf der Diagonale minus 1 gerechnet, sonst habe ich nichts gemacht. Und jetzt wollen wir den Kern der Abbildung bestimmen, die zu dieser Matrix gehört. Ja, wie machen wir das? Was würden wir machen, wenn wir die Standardbasis zugrunde gelegt hätten? Dann wäre es einfach. Dann würden wir sagen, Abbilden ist das gleiche wie die Multiplikation mit der Matrix. Das heißt, wir lösen einfach das Gleichungssystem x Stern, das gleich 0. Der Haken ist, dass wir ja nicht wissen, ob wir die Standardbasis haben. Und wenn wir nicht die Standardbasis haben, dann können wir zwar das gleiche Gleichungssystem lösen, aber es ist nicht klar, was es uns bringt. Das erkläre ich im nächsten Schritt. Ich würde jetzt gerne erstmal für den Moment so tun, als hätten wir die Standardbasis, dieses Gleichungssystem mit Ihnen lösen und dann gucken, warum uns das auch allgemein weiterhilft und eben nicht nur für die Standardbasis. Einverstanden? Sagen Sie mir, wenn ich mich zu sehr freue. Ich kann es vielleicht ein bisschen kontrollieren. Okay. Wir lösen jetzt hier, und dann erklären wir uns dann nachher noch, was da passiert. Wir lösen jetzt erstmal das LDS x-Stern A0 gleich 0 und im Hinterkopf haben wir, das ist, was meine ich gleich mal, wenn ich die Hirne, im Hinterkopf haben wir die Idee, Minus 1 halb mal 2 ist minus 1, plus 1 ist 0, das war ja der Witz. Minus 2 mal minus 1 halb ist 1, plus minus 1 ist 0. Und das sieht jetzt interessant aus. Wir wissen jetzt schon ein bisschen was. Wir wissen das bei den Lösungsraum. Und das hätten wir auch vorher schon sehen können, aber hier ist es besser. Die Matrix, die jetzt rausgekommen ist, hier oben, hat nicht vollen Rang, die hat Rang 2. Der Lösungsraum hat als Dimension Größe der Matrix, also Anzahl der Zeilen, minus Rang, also 1. Das heißt, wir erwarten jetzt einen eindimensionalen Eigenraum. Und das wissen wir jetzt schon, ohne konkrete Lösung ausgerechnet zu haben. Und das ist ein Fingerzeig für Aufgaben von dem Typ, welche Dimension hat der Eigenraum. Da hätten wir nämlich einfach nur diese Matrix bilden müssen, und wir hätten nur gucken müssen, was hat die für Rang. Und dann hätten wir die Dimension des Eigenraums schon bestimmen können, ohne weiterzugehen. So, das ist der erste Tipp. Jetzt schauen wir hier, wie sieht die Lösungsmenge aus. Da haben wir sowas wie 2x2 minus 2x3 gleich 0. Das forme ich um und bekomme jetzt 2 gleich x2. Und dann sehe ich hier vorne minus x1 minus x2 plus x3 gleich 0. Da setze ich ein, dass x2 gleich x3 ist, dann weiß ich, dass das sich weglegt und dass x1 0 sein muss. Einverstanden? Also das da eingesetzt ergibt x1 gleich 0. Das heißt, was habe ich jetzt für Infos? x1 muss 0 sein, x2 und x3 können alles sein, solange sie gleich sind. Das heißt, ich kann einen Lösungsvektor hinschreiben. 0, 1, 1. Und einfach, weil es nicht schade ist, zu üben, schreiben wir jetzt mal zusammen die vollständige Lösungsmenge. Die Lösungsmenge für das da oben ist jetzt was? Das muss eine Teilmenge von R3 sein, oder Q3, je nachdem, wo wir jetzt arbeiten wollen, aber auf jeden Fall müssen es Vektoren mit 3 Einträgen sein. Wie schreibe ich die Lösungsmenge korrekt hin? Ja?
Ist die Menge der Vektoren 0, a, a, wobei a aus 0 ist in unserem Fall.
Genau. Sehr schön, vielen Dank. Eine andere Art, das hinzuschreiben, wir sind ja jetzt in einem homogenen Gleichungssystem, das heißt, die Lösungsmenge ist ein Teilraum, das heißt, wir dürfen es auch als Erzeugnis schreiben. Zum Beispiel als Erzeugnis von 0, 1. Ja, wie war das nochmal bei Gleichungssystemen, bei linearen Gleichungssystemen? Wenn es ein Gleichungssystem ist, bei dem der Ergebnisvektor der Nullvektor ist, dann bildet die Menge aller Lösungen einen Teilraum von dem Vektorraum, in dem man da lebt. Sonst nicht, dann ist es ein verschobener Teilraum, also so ein Element des Faktorraums. Das war diese Idee mit einer Lösung und dem homogenen System und dann hat man die Lösung plus die Lösungsmenge des homogenen Systems. Das ist halt kein Teilraum im Allgemeinen, sondern es ist ein verschobener Teilraum. Deswegen habe ich das gesagt. Hier haben wir ein homogenes System und deswegen können wir, anstatt es so als Menge zu schreiben, es auch als Erzeugnis von Vektoren schreiben. Auf die Art und Weise kann man eine Basis für den Eigenraum finden. Ja. Wenn wir mit der Standardbasis gearbeitet hätten, hätten wir hier einen heißen Kandidaten für einen Eigenvektor. 0, 1, 1 ist nämlich nicht der Nullvektor. Für den Eigenwert 1. Und Hausaufgaben für Sie, probieren Sie es aus. Nehmen Sie die Standardbasis, nehmen Sie die ursprüngliche Abbildungsmatrix und gucken Sie nach, ob 0, 1, 1 wirklich ein Eigenvektor ist. Wenn wir alles richtig gemacht haben, muss es ja einmal sein. Und jetzt ist die Frage, was machen wir, wenn wir eine andere Basis haben? Wenn wir eine andere Basis haben, sagen wir mal, die Basis heißt gut und besteht aus Vektoren K1, K2, K3. Was nützt uns dann diese Lösungsmenge, die wir da berechnet haben? Dann haben wir hier einen Zusammenhang gefunden zwischen den Skalaren, die man bei den Linearkombinationen für die Eigenvektoren hat. Und die Idee dahinter ist folgende: In einer Abklassfolge habe ich das schon ein bisschen erklärt. Die Idee ist, dass wir die Koordinatenabbildung benutzen. Vielleicht erinnern Sie sich noch? Jetzt muss ich doch hier endlich mal. Koordinaten gelöst. Und wenn wir mit der Standardbasis arbeiten, dann sind die Koordinatenvektoren dasselbe wie die Vektoren, die wir haben. Und deswegen kommen dann wirklich alle Vektoren raus. Wenn wir eine andere Basis haben, dann benutzen wir das gleiche Prinzip, aber interpretieren alles, was rauskommt, als Koordinatenvektor. Das heißt also, um einen Eigenvektor zu basteln, müssen wir diesen Koordinatenvektor benutzen und zurück übersetzen in unseren Vektor bezüglich der Basis, die wir haben. Das wäre jetzt irgendwie cool, das noch zu Ende zu rechnen. Ich überlege, ob ich von Anfang an eine Basis erfinde und das mache. Möchte das jemand sehen? Okay.
Wir machen Überstunden.
Ich erfinde eine Basis. V1 ist 1, 0, 1. V2 ist minus 1, 0, 0. Und V3 ist, keine Ahnung, 0, 1, 1. Das wird eine Basis. Und jetzt haben wir ein bisschen Spaß. Jetzt kommt die Interpretation davon als Koordinatenvektor. Also die Lösung, die ich rausgekriegt habe. Und diese neue Basis, achso, die soll ich jetzt vielleicht nicht B-Hut nennen, weil wir B-Hut irgendwie mit der Standardbasis assoziieren, ich nenne mal C-Hut. Jetzt nehme ich also diesen Vektor 0, 1, 1 und bilde ihn ab mit der Koordinatenabbildung für C-Hut 2 minus 1. Das heißt, ich rechne aus, einmal V2 plus einmal V3. Und wenn ich das mache, kommt raus, minus 1, 1, ich behaupte, dass das jetzt ein Eigenvektor ist. Für den Eigenwert 1, wenn wir die Abbildungsmatrix für diese Basis interpretieren. Jetzt bin ich gespannt, ob es stimmt. Dazu wische ich ein bisschen das weg und wir rechnen nochmal. Die Matrix ist ja noch da, das ist gut. Dieses ganze Zeug brauchen wir eh nicht mehr. Minus 1, 1, 1, abgebildet mit Alpha, bezüglich dieser Abbildungsmatrix. Dazu lohnt sich, glaube ich, dass wir den Vektor mal darstellen, damit wir uns dann überlegen, wie die Vektoren mit Alpha abgebildet werden. Minus 1, 1, 1, dargestellt mit unserer Basis ist, was ist das? V2 plus V3, das war nicht so schlimm. Okay, ach stimmt, daher kam es. Das heißt, jetzt muss ich nur gucken, wie denn V2 und V3 mit Alpha abgebildet. Das kriegen wir auch noch hin. Mit der Matrix V2 Alpha ist 2 V1 plus V3. Das ist die zweite Zeile. Und das ist 2 2 plus 0 1 1. Und das ist 2 1 3. Merken wir uns nochmal kurz für den Moment. Und dann brauche ich noch V3. V3 Alpha, da gucke ich in die dritte Zeile. Das ist minus 2 V1 plus V2. Also minus 2, 0, 2, minus 2, Entschuldigung, minus 2, 0, minus 2, plus V2, was war das nochmal? Minus 1, 0, 0. Das ist minus 3, 0, minus 2. Damit können wir das Bild von diesem Vektor unter Alpha ausrechnen. Minus 1, 1, 1 hoch Alpha ist, was habe ich gesagt? V2 Alpha plus V3 Alpha. Das ist also 2, 1, 3 plus, was steht da? Minus 3, 0, minus 2. 2 minus 3 ist minus 1, 1 plus 0 ist 1 und 3 minus 2 ist 1. Das ist derselbe Vektor, es ist wirklich ein Eigenvektor für 1. Also, das ist der Witz. Wenn man einmal dieses Prinzip hat mit diesem linearen Gleichungssystem und sich einfach nur merkt, dass das, was rauskommt, einem Koordinaten gibt, dann kriegt man einfach so. Ja, genau. Ich werde das in einer Podcast-Folge nochmal erklären. Vielleicht mit einem Beispiel, was ähnlich ist wie das. Eigentlich würde ich mir auch gerne einen richtigen Beweis dafür überlegen, warum das so funktioniert und Ihnen den erklären. Denn ich glaube, dass das für Leute, die gerne so arbeiten, ein total gutes Hilfsmittel ist. Ich weiß, dass es auch Leute gibt, die gern anders, also irgendwie elementarer oder mit anderen Arten von Umformungen rechnen, und ich möchte, dass sie einfach verschiedene Möglichkeiten kennenlernen. So, jetzt frage ich mal die Leute, die konkret gefragt haben, nach Eigenwerten, Eigenräumen und so, wer hat gerne Fragen zu gestellt? Das waren da zwei Leute. Hat Ihnen das weitergeholfen? Noch jemand? Oder gibt es neue Fragen? Ja. Weil ich jetzt das als Koordinaten interpretiere für einen Vektor, den ich aus der Basis bastle. Wenn ich die Koordinatenabbildung benutze, dann ist es andersrum. Ich habe den Vektor, stelle ihn in der Basis dar und schreibe die Koeffizienten hin. Das ist genau andersrum. Deswegen so. Ja.
Warum ist das jetzt der Eigenvektor zu 1, weil wir da oben 1 mal IDV gerechnet haben?
Genau, weil 1 der Eigenwert ist, den wir die ganze Zeit am Wickel haben. Genau. Wir haben da keinen anderen angeguckt die ganze Zeit. Ja. Ich habe jetzt einfach eine schnelle Basis ausgedacht. Tatsächlich wäre es eine total coole Aufgabe für Sie, wenn Sie das nochmal nachvollziehen wollen, wenn Sie sich eine andere Basis ausdenken, nochmal selber gucken, was für Bilder kommen dann raus, dann ist es halt eine andere Abbildung, denn die Abbildungsmatrix bezieht sich ja immer auf die Basis, und wenn man die Basis ändert, ändert sich die Abbildung. Und dann können Sie selber nochmal gucken, was für Eigenvektoren finden Sie dann. Das ist eine tolle Übung. Gleiches Prinzip, andere Basis. Erstmal, okay, dann danke. Ich mache da gleich das Aufnahmegerät aus und ich bitte alle, die jetzt noch irgendwelche anderen Fragen haben oder so ähnliche, dann einfach gleich zu mir zu kommen in den Raum für